Nimm's Rad, der Podcast. Heute mit
Inga Töller.
Beruf?
CMO bei Onomotion.
Heimatort?
Heimat Berlin, Geburtsort Buxtehude.
Nicht wirklich, toll. Buxtehude, kenne ich noch niemanden, du bist die Erste. Stadt oder Land?
Leben in der Stadt, am Wochenende auf dem Land.
Liefern lassen oder lokaler Laden?
Lokaler Laden.
Teilen oder besitzen?
Teilen.
Steht da Tropfen oder mit Wumms?
Mit Wumms.
Das will ich unbedingt noch machen.
Paragliding in den Bergen.
Habe ich schon gemacht. Ist super. Inga, welches Rad nimmst du gerne wohin?
Ich habe nur ein Fahrrad und ich habe ein Trekkingfahrrad, mit dem ich über Kopfsteinpflaster, Sand und Asphalt in den Berliner Straßen fahre, das ganze Jahr über.
Inga, als Chief Marketing Officer bei Onomotion, einem recht jungen Unternehmen aus Berlin, und ihr möchtet die City-Logistik verändern, und zwar mit E-Cargo-Rädern für primär Kurier- und Liefersegment. Ich habe mich aber zunächst mal der Dringlichkeit des Themas so ein bisschen angenommen und ein bisschen recherchiert, weil wenn man auf die Straßen schaut, dann denkt man, heute kommt an einem Tag so viel wie früher vor ein paar Jahren noch zur Vorweihnachtszeit. Und das hat sich dann auch bestätigt bei der Recherche. Die Kurier-, Express- und Paketsendungen, KEP, das ist wahrscheinlich dir vertraut.
Ja.
Das ist so ein KEP. In Deutschland allein beliefen sich 2021 auf 4,51 Milliarden. Ein Zuwachs gegenüber 2011 von 83%.
Wahnsinn, oder?
Unglaublich.
Ja.
Und die letzte Meile gilt als besonders energieintensiv. Das fand ich auch noch recht spannend.
Und kostenintensiv.
Mhm. Ne?
Also es ist halt das größte Kostensparpotenzial, was die Firmen tatsächlich auch haben. Und wo ja auch jeder Pfennig zählt. Ne? Wir kennen das ja, die Endkonsumierenden wollen ja sehr ungern eigentlich für ihre Lieferungen dann auch noch Geld bezahlen.
Mhm.
Dabei ist das natürlich zu Lasten von vielen anderen Menschen und Infrastrukturen. Ne?
Ja, und für euch dadurch auch ein vielversprechender Markt?
Für uns ist das ein vielversprechender Markt. Also für uns geht es ja darum, dass wir mit unserem E-Cargo-Bike der UNO wirklich Transporter ersetzen können und auch wollen. Ne? Also wenn man einen im Vergleich jetzt zu Scootern oder so, wir wollen nicht zusätzlich auf die Straße kommen, sondern wir können Transporter ersetzen auf der letzten Meile. Und das ist quasi das, was wir auch erreichen wollen und das, was wir auch in der Cap-Industrie testen. Ne? Zu unseren Kunden gehören ja Hermes, UPS, DPD, also auch die ganz Großen, die ihre Flotten nach und nach emissionsfrei umstellen müssen und dafür gerade auf der Suche sind nach den besten Partnern, verschiedene E-Cargo-Bikes testen, Cargo-Bikes, Infrastruktur sehen und damit die das halt groß umsetzen können. Ne, die sehen sich ja konfrontiert mit verschiedenen Auflagen auch von Städten, Dieselfahrverboten oder auch autofreien Innenstädten, ist es dann halt so, dass sie nach Alternativen suchen müssen. Und wenn sie jetzt Cargo-Bikes einsetzen, egal welches, müssen sie ihre Logistikprozesse umstellen. Das bedeutet, sie brauchen Mikrodepots, wo es dann Anlieferungen gibt und von denen aus dann quasi die letzte Meile an den Endkunden geleistet werden kann.
Man denkt, das ist ein relativ simples Geschäft. Ihr baut Räder und liefert damit an die Haustür mehr oder weniger. Aber es ist erstens eine ganze Prozesskette, die da involviert ist. Und zweitens ist euer E-Cargo-Rad nicht gerade das übliche E-Cargo-Rad, sondern also erstens der Name, die UNO oder der UNO? Das UNO.
Die UNO.
Die UNO. Ist das, wo kommt der Name her? Hat die jetzt nichts UNO mit Joko oder?
Nein, damit okay. Hat das
nichts zu tun. Ich bin noch so eine Generation, da schießt es einen durch den Kopf. Das
da stimmt,
noch ein Joko davon. Okay.
Nee, also einmal ganz ursprünglich hieß das Unternehmen Tretbox.
Mhm. Ne?
Aber dann, als wir dann auf den Markt gegangen sind, war so ein bisschen klar, irgendwie mit Tretbox auch internationalisieren, das ist ein bisschen schwierig. Deswegen Anfang 2020 gab es eine Namensänderung.
Das ist auch nicht so sexy, Tretbox.
Nee, Tretbox ist tatsächlich auch so ein bisschen. Ich habe mir das dann immer so vorgestellt, Tretbox. Irgendwie, das klingt komisch, wenn man das auf Englisch sagt, wenn man internationalisieren möchte.
Auch im Deutschen.
Das wollen. Auch auf Deutsch, ja. Aber genau, und dann kam es zu Onomotion, wenn man sich, das ist ein Kunstname, ne? Mhm. Ono, kann man sich vorstellen, wenn man das geschrieben sieht, dann hat man die beiden O's, mhm, wie Reifen, und in der Mitte das N wie eine Fahrerin. Mhm. So, das ist das Fahrzeug, die Ono, und das Onomotion, noch das Motion dahinter ist, dass wir immer in Bewegung bleiben wollen als Unternehmen. Ne? Wir bewegen Waren, wir bewegen Dinge und wir bewegen uns und wir wollen auch weiterhin so flexibel bleiben, deswegen Onomotion. Und das Fahrzeug, die Ono, weil wir sagen, dass im Bereich der Mobilität viel Veränderung gerade mit dem Fahrrad von Frauen ausgegangen, mhm, ist. Ne? Und für Frauen, ja, dass die Erfindung des Fahrrads zur Mobilität geführt hat. Ne? Mhm. Und wir das eine schöne Nachricht finden, dass Veränderungen auch von Frauen ausgeht, dass Veränderungen sich manifestiert und dass wir sagen, dass das ist das Schöne und das ist die UNO.
Finde ich super. Also tatsächlich das Bildliche kam mir auch in den Sinn. Weiß, mhm, man natürlich nicht, was dahinter steckt, aber es kam mir so in den Sinn. Es ist deutlich internationaler und das Frauenthema, dass das tatsächlich bedeutend ist, jetzt hier in dieser urbanen Radmobilität und der urbanen Mobilitätswende. Ja, das wissen wir, dass da das Frauenthema auch eine wichtige Rolle spielt und lange missachtet wurde. Aber vielleicht nochmal zurückzukommen auf den Hintergrund von Onomotion. Es war ein Gründerteam aus drei Männern, muss man jetzt auch mal sagen, ein Trio.
Genau.
Und das Trio kommt überhaupt nicht aus dem Radsegment, sondern aus dem Automobilbereich. Magst du, genau, kurz,
na klar,
kurz die Geschichte erzählen?
Das mache ich. Also das Gründertrio, das sind Beres Seebach, Philipp Kahle und Murat Günak. Murat Günak war vorher Chefdesigner bei Volkswagen und auch bei Mercedes-Benz. Das Design der Ono kommt ganz klar von ihm und ist halt auch für uns ein Markenzeichen tatsächlich, dass das Design wichtig ist, weil wir sagen, Dinge, die wir gerne haben, die im Fahrzeugdesign schön sind und oder auch im Produktdesign generell sind Dinge, die man liebt, die ich nicht mal loslassen möchte. Ne? Deswegen ist das für uns sehr wichtig. Die drei, also der Philipp Kahle, der kommt aus dem Bereich der Leichtmobilität, ist Ingenieur, und der Beres Seelbach, der kommt ist sozusagen aus dem kaufmännischen Hintergrund oder der wirtschaftliche Hintergrund, hatte vorher Lautlos durch Deutschland, die haben ja E-Bikes vermietet und die kennen sich alle aus der Zeit, in der Murat noch die Mia gegründet hat. Die Mia war das erste E-Auto, was es in Frankreich gab. Und aus der Zeit kennen die sich und haben das Thema Elektromobilität so für sich und das aber auch für sich weiterentwickelt und gesagt, irgendwie eigentlich geht es uns darum, dass wir uns eine Vision eint und das ist, dass wir Städte lebenswerter machen wollen. Und das bedeutet für uns, emissionsfrei und leise, aber auch platzsparend. Und am Ende sehen wir in den Städten zu viel Ruhenden und stehenden Verkehr und wir brauchen andere Konzepte. Und vielleicht brauchen wir auch ein anderes Konzept als ein Auto. Vielleicht brauchen wir was leichter ist, was ganz energetisch auch mehr Sinn macht, also was halt weniger Energie verbraucht und das Thema Leichtmobilität spannend ist für uns. Ne? Und vielleicht ist es dann auch gar kein Auto mehr, sondern vielleicht ist es ein Fahrrad. Und so haben sie sich dem Thema genähert, was heute die Ono ist. Ne? Die Ono ist ein Pedelec 25, rechtlich mit Sicherheit ein Cargo Bike XXL. Aber wo wir sagen, ist es in der Lage ist, es kann einen Transporter ersetzen und ist damit doch sehr sinnvoll in der ganzen Infrastruktur und wo wir halt sehen, da ist es, das ist für uns etwas Sinnvolles und so kam es quasi weg vom Auto hin zum Fahrrad, hin zum Lastenrad, hin zum Lastenrad XXL mit Wetterschutzkabine, ne? Die HörerInnen können das jetzt ja nicht sehen. Es ist wirklich sehr groß, es hat einen Wechselcontainer, Wetterschutz,
Und es hat schon ein bisschen mehr. Also es, ja. Man sieht, das ist jetzt auch noch der Punkt, dass das vielleicht für HörerInnen im ländlichen Bereich und in kleinen Städten noch gar kein Thema ist. Die fragen sich hier, von was redet ihr denn? Wohingegen in der Stadt ist wirklich in einem sehr kurzen Zeitraum jetzt in den letzten Jahren. Ich kann mich erinnern, als ich noch das erste E-Cargo-Transportrad gesehen habe. War das damals Amazon? Ein bisschen so ein windiges, weißes Teil. Und da dachte ich, ach, wie cool, jetzt geht's los. Und inzwischen haben wir wirklich, das ist auf den Straßen gang und gäbe. Und man hat das Gefühl, dass die gelben DHL-Fahrer, die auf ewigen parken müssen und die ja wirklich eigentlich die meiste Zeit mit ihren Sackkarren unterwegs sind und die Pakete hin und her schieben, weil sie dort nicht parken können und einfach sagen, ich lasse jetzt das Auto hier stehen, nehme ich die Sackkarre und fahre jetzt hier im Hood mal die ganze Gegend ab. So ist es ja. Also der DHL-Wagen ist fast ein Depot geworden, von dem sie mit der Sackkarre ausströmen, wohingegen ihr direkt hier zum Beispiel bei mir mit dem Auto keine Möglichkeit mit dem E-Cargo-Rad als Transporter direkt vor der Haustür stehen könntet. Ja, und das ist, aber wie gesagt, auf dem Land, wenn ich das jetzt meiner Mutter erzähle, dann sagt sie, ja, Mensch, ist das toll. Aber so sind die Vorstellungen, wie das aussehen könnte, das ist ja nicht gegeben. Aber ihr habt den Weg ein bisschen anders gegangen. Ihr seid gleich von Anfang an in der Entwicklung auf die Logistikanbieter zugegangen und habt mit denen zusammen die UNO entwickelt.
Genau. Und das war halt auch einfach das Wichtige, ne? Also wir können ja nicht für eine Branche, also man kann jetzt sagen, es ist irgendwie jetzt nicht so ein wahnsinnig, also wenn man sich so die verschiedenen Segmente der Mobilität betrachtet, sagt man irgendwie Cap, oh ja, das möchte ich machen, sondern das ist einfach...
Wenn man Cap überhaupt erstmal kennt.
Genau, wenn man halt jetzt irgendwie, aber man kennt die Transporter, nicht unter dem Begriff, aber man kennt die Transporter von dem Paketzusteller und wenn man das sieht, ist es natürlich irgendwie das Problem, was auf der Straße am ehesten auffällt. Ne? Also wir sind da wirklich mit dem Ansatz rangegangen, was ist das, was wirklich stört? Und das sind in der zweiten Reihe parkende Transporter. Das sind, weil das einfach gefährliche Situationen hervorruft im Straßenverkehr. Ne? Und wenn man dann herangeht und sagt, hey, wie können wir die ersetzen? Da muss man ins Gespräch, in den Dialog gehen und muss halt sagen, was ist euch denn wichtig? Wenn ihr euch was wünschen könntet, wie müsste es sein? Ne? Was wäre ein minimales Ladevolumen? Natürlich sind wir kleiner als ein Transporter. Ne? Wir haben ja eine 2 Kubikmeter Volumen Ladefläche in dem Container. Das ist natürlich kleiner als ein 3,5-Tonner oder ein 7,5-Tonner, der durch die Städte fährt. Aber wo wir dann sagen, gut, da müssen wir über Prozesse reden. Deswegen haben wir einen Wechselcontainer. Der kann vorkommissioniert werden, das bedeutet, der kann vorgepackt werden, der kann innerhalb von einer Minute gewechselt werden, wenn wir so ein Depot haben, wo wir das schnell umstecken können am Ende. Ne? Wir haben ganz viele Dinge erfahren über die Branche, ne? Wie kosteneffizient und effizient und optimiert die halt auch arbeiten, also die kleinen Margen, die halt eigentlich haben und in so einer Branche sich durchzusetzen, oder die für sich zu gewinnen, das ist tatsächlich eine große Herausforderung. Und am Ende gewinnt nicht, wer emissionsfrei ist oder wer dies und das hat, sondern es muss halt effizient sein. Also die müssen das so eingliedern können in ihre Prozesse, dass es am Ende nicht teurer wird und dass es für sie funktioniert. Und so sind wir zu dem Wechselcontainer. Wir sind auch zu dem Wetterschutz so gekommen, dass wir... dass der Antrieb da sein muss, dass der Wunsch ist, irgendwie an den Staus vorbeizukommen. Ne? Wir aber auch sagen, hey, nicht zulasten der FahrradfahrerInnen. Ne? Wir müssen da irgendwie auch zusammen eine Lösung suchen. Wir sind dann engagiert in Verbänden, haben den Verhaltenskodex für Schwerlastenräder mitentwickelt. Wir schulen auch da drin, dass die FahrerInnen, unsere Kunden, das verinnerlichen, weil wir sagen, am Ende geht es um ein Miteinander auf den Straßen und das positive Bild der Verkehrswende, das prägen wir alle mit. Also wenn eine UNO wie im Axt die Axt im Wald fährt, dann hilft das natürlich nicht, sondern wir wollen Vorbild sein. Ne? Und viele ZustellerInnen finden das tatsächlich irgendwie ganz cool. Mit denen werden Selfies gemacht, die werden fotografiert und kommen ganz positiv im Stadtbild an. Was nicht heißt, dass es gibt überall Situationen, die vielleicht mal irgendwo aufgetreten sind, die halt nicht so gut sind. Mir persönlich wurde das noch gar nicht zugetragen. Also ich kriege da relativ wenig negatives Feedback mit. Fahre aber selber ja den ganzen Tag mit dem Fahrrad, wenn ich unterwegs bin. Ich besitze kein Auto und weiß durchaus, dass die Radinfrastruktur nicht immer so ausgebaut ist, wie man sich das wünschen würde als Fahrradfahrerin. Und wenn wir sagen, hey, wir wollen irgendwie auch skalieren, dann irgendwie sich da hunderte von Schwerlastenrädern auf der gleichen Infrastruktur vorzustellen, da bedarf es einfach Stadtentwicklung und Radinfrastruktur, die sich verändern muss.
Ja, auch wenn wir alle umsteigen wollen aufs Fahrrad, das ist nicht nur für XXL-Cargoräder der Fall. Das ist für jede Privatperson genauso. Ja. Aber es ist ja hier ein Schub von wirklich einer breiten Front in die richtige Richtung. Nochmal zurück zu den Logistikanbietern. Wie kommt der Kontakt da zustande? Tritt man einfach, geht man auf die zu oder war da schon vorher irgendwie eine Verbindung da, dass man sagt, ach, ich kenne ja jemanden bei UPS, der sitzt ganz oben?
Da gab es, glaube ich, einfach doch einen ziemlich direkten Weg hin. Also wenn man sagt, es gibt ja, UPS beschäftigt sich ja sehr lange schon mit dem Thema, zum Beispiel mit den Lastenrädern, ne? Und da auch so eine Offenheit da zu haben, die tatsächlich auch mit ausschlaggebend dafür war, da den Kontakt zu suchen, ne? Einen direkten Austausch zu gehen. Und die Firma hat ganz zu Beginn ja so verschiedene Accelerator mitgemacht und war dann quasi dann auch in der Position, auch in Kontakt mit dem Wirtschaftstreibenden zu gehen und da den Kontakt zu suchen. Aber es war tatsächlich einfach immer so eine sehr große Offenheit da, ne? Also sich zu verändern und auch zukunftsfähig zu bleiben. Und ich finde, dass die Branche da sehr, sehr weit in die Zukunft blickt, ne? Sie haben auch Emissionsziele, sie denken, gehen davon aus, dass es verschiedene Fahrverbote geben könnte und sind sich dem sehr bewusst, dass sie ihre Prozesse umstellen müssen und für die Zukunft gewappnet sein müssen. Und das nur können, indem sie neue Sachen ausprobieren. Die haben da doch einen sehr, sehr großen Antrieb aus sich heraus, auch Dinge zu verändern. Und wenn es auch politisch getrieben ist oder halt aber auch irgendwie eigene Emissionsziele unternehmen, erlebe ich die doch als sehr zukunftsorientiert, ehrlich gesagt.
Also ich habe das Gefühl, dass die Unternehmen inzwischen die Politik überholen. Ja. Und der Antrieb urplötzlich stärker wird und die Stadt oder die Kommunen hinterherhinken. Ja. Mit der Umsetzung, aber auch geistig. Also wie gesagt, bei den einen ist die Wirtschaftlichkeit einfach so ein wichtiger Punkt und da seid ihr sicherlich attraktiv. Wie ist es denn, kann man das sagen, wie viel so ein Transporter am Tag zurücklegt? Gibt es da Zahlen, also so ein normaler Sprinter und wie viel CO2 dabei anfällt und wie hoch die Kosten sind? Gibt es da irgendwie Zahlen?
Zu den CO2-Emissionen, also wenn wir jetzt uns angucken, wenn die von außerhalb der Städte erstmal reinfahren und dann quasi so eine Runde drehen, das ist dann ja je nach Stadtgröße auch so ein bisschen unterschiedlich und je nach Use Case. Mhm. Ne? Wir haben ja irgendwie Paketzusteller, die machen mehr den B2C, also direkt zum Kunden, also fahren von den außerstädtischen Umschlagorten direkt ihre Touren durch die Städte zum Endkunden und es gibt andere Unternehmen bei denen auch in der Paketbranche, die halt eher an Stores, also an Geschäfte zustellen. Ne? Das ist ein bisschen aufgeteilt, wer was irgendwie schwerpunktmäßig macht. Und wenn ich jetzt aber davon ausgehe, beispielsweise, dass wir so eine Tagesroute haben, die 60 Kilometer ist oder so, ne? Wir messen das eigentlich immer mit dem, was so eine Route für unser E-Cargo-Bike wäre. Ne? Wir wissen aber, dass die Routen anders sind, dadurch, dass wir um die Mikrodepots herumfahren. Und wenn ich sage, im Vergleich auf so einer 15-Kilometer-Route, die halt ein Cargo-Bike immer im Kreis um ein Mikrodepot herumfahren würde oder im Zustellgebiet, dann sind das bei 15 Kilometern, wenn wir einen 3,5-Tonner Dieselsprinter hätten, je nach Baujahr dann vielleicht 180 bis 200 Gramm CO2-Ausstoß pro Kilometer. Bei 15 Kilometern sind das dann 2700 bis 3000 Gramm CO2-Ausstoß pro Tour. Dann sind wir schon in der Woche bei 21.000 und im Monat bei 24.000 Gramm CO2 pro Kilometer, was man einspart, wenn man auf ein Cargo-Bike gehen würde. Ne? Weil wir sind ja lokal emissionsfrei. Das heißt, wir haben keinen, also in der Zustellung keine CO2-Ausstöße. Und das ist halt, glaube ich, der große Unterschied. Ne? Wenn man das dann halt skaliert und wirklich sagt, dieser Transporter bleibt stehen im Übrigen. Ne? Und wir können die ersetzen 1:1. Oder wenn es ein 7,5-Tonner wäre, dann halt irgendwie vielleicht zwei Onus zu einem 7,5-Tonner. Dann ist es ganz schön viel, was man damit sparen kann. Und wenn wir uns die innerstädtische Verteilung von Waren angucken in Städten, die größer als 200.000 Einwohner sind, dann macht das insgesamt dann ein ganz schönes Volumen aus, wenn wir das hochrechnen.
Also mein Eindruck ist tatsächlich so, dass die DHLs und UPSs, man kann ja inzwischen das auch so, wenn du dein Paket verfolgst, dann siehst du, okay, noch 10 Stationen zu dir und er steht aber wirklich 200 Meter weiter. Also man könnte rüberspucken und er braucht aber noch 10 Stationen zu mir. Das heißt, er fährt, also er lässt den Motor an, um 50 Meter weiter eine neue Basisstation zu suchen. Es ist ja inzwischen, der DHL-Wagen oder der UPS-Wagen sind ja Basislager inzwischen geworden, von denen eben, wie gesagt, mit Zackkarre dann weitergefahren wird. Ich glaube, das ist ja auch wirklich energieintensiv, den Motor immer wieder anzulassen, um dann wieder einen Spot zu suchen, der frei ist, um dann von dort wieder zu Fuß zu agieren. Also rein vom Sinn her ist es ja...
Genau, und das ist halt auch mit mehr Stress verbunden für die Zusteller, ne? Also das
ist das bei den Zustellerinnen, das wäre nämlich jetzt auch noch mein Punkt gewesen, ist die Attraktivität nicht nur bei den Lieferdiensten gegeben, also dass die Logistiker sagen, boah, das ist ein sehr, sehr spannendes und für uns das Zukunftsmodell, sondern hört man das nicht auch von möglicherweise den ZustellerInnen, dass die sagen, das macht mir mehr Spaß und ich kann bis zur Haustür fahren und das muss man jetzt auch noch bei euch, man braucht keinen Führerschein.
Genau, das wollte ich auch gerade sagen.
Das könntest es du, gibt Inga. Also du hast wahrscheinlich einen Führerschein, aber kein Auto, aber ich meine nur.
Genau, also es ist genau so, wie du sagst. Und ich teile ja auch lieber, als dass ich besitze, von daher miete ich mir auch mal ein Auto, wenn ich es brauche. Aber tatsächlich ist natürlich der erste Eindruck von mancher Fahrerin, also Zustellerin, dann erstmal so, okay, das soll ich jetzt fahren, dann muss ich jetzt erstmal gucken, dann muss ich soll jetzt aus dem Auto umsteigen darauf, es ist jetzt irgendwie kalt oder es ist irgendwie so und so. Und andere, die halt sagen, cool, sonst würde ich diesen Job gar nicht machen wollen. Ich hätte keine Lust, in einem Auto in die Stadt zu fahren. Da gibt's wirklich, also gibt's alles an Antworten, würde ich jetzt mal sagen. Was aber toll ist, ist einmal, dass man keine Fahrerlaubnis braucht. Gerade in dem Bereich der Logistik. Wir haben 70.000 nicht besetzte Stellen im Logistikbereich. Ist das relevant? Ne? Wer hat Zugriff auf eine Möglichkeit zu arbeiten? Das andere, und damit ja auch zu partizipieren in der Gesellschaft, das andere ist, dass viele wirklich totale Überzeugungstäterinnen sind und sagen, hey, mit dem Cargo-Bike, das macht einfach mehr Spaß. Ich bin ein totaler Hingucker, wenn ich in der UNO fahre. Ich bin wettergeschützt. Ich komme viel dichter an die Haustüren ran. Das heißt, also auch mit dem Argument, ja, aber irgendwie in dem Transporter, da ist es warm und kuschelig im Winter und im Cargo-Bike ja irgendwie nicht, auch wenn ich jetzt keinen Regen abbekomme, ist es doch tatsächlich so, dass die sagen, das ist an sich viel angenehmer, weil wenn ich im Auto sitze und dann steige ich aus und es regnet, dann werde ich nass und ich muss dann einen halben Block fahren mit meiner Sackkarre, ich bin dann total nass. Dann muss ich wieder zurücklaufen, dann ziehe ich meine Jacke aus, dann ist es unbequem, dann fahre ich 500 Meter weit oder 200 Meter, 100 Meter weiter und mache das Gleiche nochmal. Bei dem anderen ist es, ich bin immer in Bewegung, ich parke direkt vor der Haustür. Ich habe eigentlich nur den Weg von der Bordsteinkante zur Haustür, wo ich nass werden kann und ich bin in Bewegung. Ich bin eigentlich mit einer stabileren Temperatur unterwegs. Und dadurch werde ich weniger krank. Also das haben uns halt auch schon Leute gesagt, das ist für uns dieses irgendwie ständige An- und Ausziehen, nasse Jacken in Autos machen auch keinen Spaß. Und dann ist es halt einfach dann auch eine bequemere Variante. Andere sagen, es ist irgendwie super, ich bin einfach an der frischen Luft Und andere sagen, es stresst mich einfach weniger, wenn ich mit der UNO unterwegs bin, weil ich auch insgesamt ein viel positiveres Feedback bekomme. Ne? Also dieses, die werden jetzt ja auch nicht immer freundlich empfangen, ne? Und dann stehen sie dann so halb auf Radwegen, weil es halt auch keine Lade- und Lieferzonen gibt. Ne? Mhm. Also das ist ja insgesamt verkehrstechnisch nicht so günstig gedacht halt auch. Ne? Wir wollen irgendwie bestellen mehr, es gibt zu wenig Liefer- und Ladezonen. Dann sind sie ja, haben sie auch nicht so viele Optionen, wo sie sich hinstellen und hinplatzieren in der, im Verkehr und sind gefühlt immer im Weg, im Platz weg. Und dann ist es mit einem Cargo-Bike auf jeden Fall so, dass sie halt weniger Platz wegnehmen und dichter dran kommen und ein positiveres Feedback kriegen. Und ich bin überzeugt davon, dass das was mit einem Menschen macht, wie man halt, welches Feedback man so im Alltag erhält.
Absolut, ich werde Zustellerin. Nein, aber es hat natürlich auch damit zu tun, dass du eine gewisse, also du bist zwar ein bisschen abgekapselt mit eurer Überdeckung und ihr habt auch einen Boden, das ist ja auch sehr wichtig, also so ein Spritzschutz von unten, das genau. Sieht man auch nicht so häufig. Also ich habe jetzt so ein bisschen rumgeguckt in den letzten Wochen, was sich da draußen so tummelt. Das sind wirklich ganz, ganz unterschiedliche Modelle. Aber ihr habt eben diesen Boden und in einer gewissen Form ist man schon abgekapselt, aber das ist wie beim, ja, ein Briefträger, der mit dem Fahrrad kommt, der interagiert anders. Der DHL-Mann, der muss rennen. UPS-Mann, ich möchte jetzt hier irgendwie nicht irgendwie Logistikanbieter ausgrenzen. Und sitzt eben in diesem Auto und wird eher als Störfaktor wahrgenommen, während hier die Interaktion schon mal in einer ganz anderen Form möglich ist. Ja, und ihr habt auch, das wollte ich jetzt nochmal sagen, das ist so von der Gestaltung der UNO, sehr geschickt. Also der Container kann auf beiden Seiten mit so Schiebetüren aufgemacht werden, gell?
Genau, das war wichtig, dass man das nicht nur hinten öffnen kann, dass man dann quasi da hinten reinkrabbeln müsste, um irgendwie das letzte Paket, ja, die letzte Versandtasche irgendwie auch rauszuheben, ja, sondern dass man auch seitlich öffnen kann, um irgendwie von beiden Seiten ranzukommen. Es ist bei uns auch so, dass das Fahrzeug, das wird mit einem RFID-Chip betrieben. Das bedeutet, also man startet oder stoppt das Fahrzeug mit diesem RFID-Chip. Das muss man sich wie so einen Schlüssel vorstellen. Und mit diesem Schlüssel kann man dann hinten auch den Container bedienen, öffnen und schließen, sodass es halt auch Diebstahl gesichert ist. Also ohne diesen Schlüssel kann man nicht ran. Und gleichzeitig ist es aber auch so möglich, dass wir die programmieren können und damit, wenn mal was verloren geht oder so, man muss sich das ja auch in so einem hektischen Alltag vorstellen, irgendwie in so Hubs, wo auch eine Fluktuation da ist unter den Zustellern und da ist mal jemand krank und so weiter, dass es dann sehr unkompliziert auch alles möglich ist und sehr bequem, das mit einem Chip quasi bedienen zu können.
Mhm. Ja, talking about the Hubs, das ist ja auch so ein Punkt. Also ihr seid für die letzte Meile, das ist wahrscheinlich dann so, du sagtest vorher so einen Umkreis von 15 Kilometer, also wahrscheinlich fahren die dann so 2, 3, 4 Kilometer um die Hubs herum. Und aber wo kommen diese Hubs her? Die gibt es ja jetzt auch noch nicht so zahlreich. Wer ist denn dafür verantwortlich? Sind es die Logistikanbieter, die jetzt verzweifelt irgendwie leerstehende Hallen oder alte Aldis aufkauft, keine Ahnung? Oder kommt es tatsächlich von der Stadt oder wer ist dafür verantwortlich?
Es gibt ganz viele verschiedene Betreiber, die die Hubs betreiben. Es gibt von der Deutschen Bahn Stellen, die haben natürlich irgendwie eine günstige Infrastruktur auch in allen Städten eigentlich. Da gibt es auch verschiedene, wo halt verschiedene Betreiber gleichzeitig sein können. Dann gibt es aber auch Hubs, die jetzt nur von einem Betreiber betrieben werden, also wo quasi sich einen Anbieter selber eine Lösung gesucht haben. Ne? Wir haben irgendwie im Prenzlauer Berg gibt es einmal diese Tankstelle, die eine Fläche anbietet als Hub und irgendwie halt auch gleich noch so einen Swobby-Automaten für Elektrobatterien, für Mikromobilität daneben gestellt hat und gesagt hat, auch ich als Tankstelle muss mich halt darum kümmern, das zu verändern und zum Autowaschen kommen hier irgendwie überhaupt gar nicht mehr genug Leute vorbei. Ich widme das einfach um. Aber wir haben zum Beispiel auch eine Kooperation mit Abcoa. Abcoa ist einer der europäisch führenden Parkhausanbietern. Wir haben verweisende Innenstädte. Also was jetzt wir haben steigenden E-Commerce, wir haben sinkende Einkauf in den Innenstädten und die quasi eine Umwidmung von Parkflächen zu Micro-Hubs haben. So, die sind nämlich, das hat den Vorteil, die sind stadtzentral eigentlich gelegen, es gibt sie überall. Und so ein Hub ist eigentlich eine ganz einfache Infrastruktur. Es muss abschließbar sein. Man kann, aber ansonsten kann das auch offen sein. Ne? Aber es gibt auch Hubs, die sind irgendwie sehr komfortabel mit Aufenthaltsräumen und so weiter. Da ist es sehr unterschiedlich ausgestattet. In den Parkhäusern ist der Vorteil, dass sie überall sind und von allen anmietbar sind. Und das ist tatsächlich ein Konzept, was viel genutzt wird auch.
Das ist eine ganz neue Branche, die sich da auftut. Und gerade was du sagst mit dieser Umwidmung, das wird vielleicht kommen, da offene Ohren zu haben und zu schauen. Aber ich wusste nicht, dass es so viele. Also ich dachte mir, dann sind es wahrscheinlich die Logistikanbieter, die da auf der Suche sind und dass jetzt deren Aufgabe ist, diese Prozesskette eben so aufzubauen.
Die sind natürlich treibende Kraft. Ne? Also die sagen irgendwie, das, was wir bekommen, das reicht noch nicht. Ne? Es gibt ja auch eine Micro-Hub-Förderung von Städten. Die sind meistens, ich glaube, die war in Berlin gab es eine, die war sehr schnell ausgeschöpft. Der Bedarf ist auf jeden Fall da. Und Infrastrukturen von den Städten, das hat, glaube ich, einfach vielen Logistikdienstleistern schon auch lang gedauert, so, dass das gefunden wird. Wir haben einfach ein Problem. Wir brauchen eine Förderung. Wir haben stadtzentrale, innerstädtische Flächen sind wahnsinnig teuer. Um da eine Infrastruktur zu schaffen, um auch Mobilität in den Städten zu verändern, bedarf es politische Unterstützung. Und es bedarf halt auch Flächen. Und wenn die Flächen nicht da sind, dann wird nach kreativen Lösungen gesucht. Ich finde das mit den Parkhäusern und der Umwidmung eine sehr clevere Lösung. Und da zu gucken, wie können wir an der Stelle Infrastruktur, die an der einen, also für den einen Use Case nicht mehr gebraucht wird, für einen anderen zugänglich machen, die das als Basis brauchen. Ne?
Ja, und es zeigt sich eben auch, dass ihr im Vergleich zu so manch einem Fahrradhersteller, der einfach das Produkt auf die Straße bringt und sagt, das war's, also hier, ich mische mich hier jetzt auch nicht mehr ein. Da ist gerade ein Wandel in Gange, es formiert sich eine Lobby, das Bewusstsein für die Infrastruktur in der Stadt, für den Mangel und für den Ausbau, für die Notwendigkeit ist da und die Dringlichkeit presst da schon einiges jetzt auch an politischem Interesse voran. Aber für euch ist es tatsächlich, also erscheint mir so ein bisschen mehr als nur ein E-Cargo-Radhersteller zu sein. Ihr habt so viele Baustellen, die ihr gleichzeitig zu oder betätigt vielleicht gar nicht müsst. Also im Grunde ist es natürlich euer Geschäft. Aber wenn ihr euch auch beschäftigt mit dem Thema Micro-Hubs, weil das ja eure Grundlage ist, ihr sprecht mit den Logistikanbietern, ihr sprecht wahrscheinlich auch mit der Stadt, ihr kümmert euch möglicherweise um Förderung für E-Cargo-Räder, die noch nicht gegeben ist, im Gegensatz zu E-Autos. Wie arbeitet ihr da? Wie betreibt ihr Lobbyarbeit? Und woran arbeitet ihr aktuell? Was sind so die dringlichsten Punkte?
Ach, ja. Viele, glaube ich. Ja, also tatsächlich ist das, kann man ja nicht nur, oder es ist nicht unser Anspruch, einfach nur ein Fahrzeug in den Markt zu werfen, sondern uns geht es ja darum, unsere Vision auch umzusetzen. Wir wollen irgendwie die Städte lebenswerter machen, wir wollen Transporter von den Straßen schaffen und da bedarf es halt auch viel Beratungsbedarf. Also kein Logistikdienstleister und oder überhaupt Dienstleister kann einfach so umstellen, ohne seine Prozesse zu verändern. Und da wollen wir auch positive Impulse geben und Beispiele geben, wie ist das denn eigentlich möglich, dass das funktioniert und wie können wir das verändern? Ne? Und klar, wir sind engagiert in verschiedenen Verbänden, sei es jetzt von der EMO, der E-Mobilität in Berlin, im Radlogistikverband. Ne? Wir sprechen auch mit anderen Verbänden, die uns nach Meinungen fragen und sagen, hey, irgendwie, ihr habt doch Insights. Ne? Es ist tatsächlich manchmal so diese Frage, was wissen Städte, wie gut kennen die Prozesse, wie gut sind die im Gespräch? Und da auch gerne neue Perspektiven kennenlernen wollen. Ne? Was wir aber halt auch einfach unterstützen, sind, wir haben bei uns MitarbeiterInnen, die halt im Bereich Policy und Public Affairs arbeiten. Mhm. Und die kümmern sich schon auch darum, dass wir dem Thema Leasing von Cargo-Bikes, was ja im Moment nur, es gibt im Moment nur Kaufprämien, mhm. Bei Cargo-Bikes, dass das Thema Leasing in den Fokus kommt. Und das machen wir in verschiedenen Verbänden und platzieren das da irgendwie auch mit. Ne? Weil wenn wir uns anschauen, irgendwie für die Elektroautos, da gibt es Leasingförderungen, aber für Cargo-Bikes gibt es die nur beim Kauf. Da sehen wir halt einen Wettbewerbsvorteil auch für E-Autos im Vergleich zu Lastenrädern. Ne?
Absolut, ja.
In Frankreich werden irgendwie Abwrackprämien gezahlt, wenn man sich ein Fahrrad anschafft. Also es gibt so viele Punkte, an denen man da angreifen kann, oder was heißt angreifen, an denen man noch Impulse auch setzen kann und in denen man auch Wissen vermitteln kann, oder irgendwie ist die Förderstruktur ja auch sehr ungleich in Deutschland. Wir haben manchmal Förderungen, die mit der Landesförderungen, die mit der Bundesförderung sich ergänzen oder kumulieren können. In anderen Bundesländern ist das nicht so und wir sind schon dafür, dass das vereinheitlicht wird, ne? Dass das kumulierbar wird, dass wir nicht so Regelwerke haben, die überall unterschiedlich sind, weil wir haben interregional agierende Unternehmen, die wir halt da auch unterstützen wollen und auch sagen, richtig spannend wird es für viele Unternehmen, wenn wir sagen, jeder Handwerker soll sich das auch leisten können, jeder Blumenladen soll auch irgendwie sowas mal nehmen können, dann brauchen wir einfach auch mehr Fahrzeuge und wir brauchen eine größere Unterstützung dafür, dass es dann auch wirklich für alle erschwinglich ist.
Mhm. Absolut. Vielleicht zu dem Thema Leasing, weil euer Geschäftsmodell tatsächlich also auf Leasing basiert, talking about lieber nicht besitzen. Ja. Also ihr besitzt sozusagen und eure Kunden leasen eure Räder. Wie genau schaut das Geschäftsmodell aus bei euch?
Wir haben einmal die Full-Service-Miete. Das ist der Vehicle-as-a-Service, nennen wir das. Also man hat ein immer verfügbares Fahrzeug eigentlich, weil wir gemerkt haben, wenn wir gegen Transporter antreten, die Dieseltransporter sind verdammt robust, leider. Aber da müssen wir gewährleisten können, dass unsere Fahrräder immer fahren. So, ne? Deswegen haben wir immer irgendwie, wir haben das Fahrzeug, wir haben den Container und wir haben den Service und wir haben die Versicherung, die man dafür bekommt. Einmal Diebstahlsicherung, Versicherung ist wichtig oder auch Beschädigung von außen. Und wir haben einfach den Service-Einsatz. Wir wachsen ja auch bewusst nicht überall, wo jemand uns anfragt, sondern wir wachsen städteweise, weil wir sagen, wir brauchen eine Service-Infrastruktur, die mit uns wächst. Wir arbeiten mit eigenen Service-Technikern. Wir haben hier in Berlin, wo wir auch die größte Flotte haben, auch eine große Service-Werkstatt. Wir haben aber mobile Service-Teams auch in anderen Städten. Und wir arbeiten auch mit Partnern zusammen, die von uns geschult werden, wie in anderen Standorten die ONUs gewartet werden müssen.
Ne? Mhm. Damit wir sicherlich auch eine Herausforderung, die Mitarbeiterinnen zu finden.
Auch das.
Im Service-Bereich. Mhm.
Genau. Und wir sagen, wir machen es lieber konzentriert und gut als in die Breite. Und dadurch, dass wir ja mit diesen interregional agierenden Unternehmen auch viel kooperieren, ist es halt schon auch so, dass man sagen kann, wenn wir den Piloten haben, muss der in der und der Stadt sein. Vielleicht geht der auch in der Stadt, da haben wir auch irgendwie die Infrastruktur schon. Mhm. Und das ist für die meisten dann gar kein Problem. Und da geht es dann darum, ja, wenn die Infrastruktur in Köln ist, dann muss es vielleicht nicht in Düsseldorf ausprobieren, aber es halt in Köln. Mhm. Also, und das ist ganz spannend und auch einfach das Verständnis, es ist halt viel Kommunikation, was man irgendwie beim Kunden machen muss. Man muss viel Kommunikation bei den Städten. Was bedeutet es eigentlich, wenn wir umstellen wollen? Was bedeutet Verkehrswende in der Logistik? Und wie wollen wir das angehen? Mhm.
Wer zählt denn aktuell zu euren großen Kunden oder den zentralen Kunden und wie viel eurer ONOs sind schon unterwegs?
Ganz genaue Zahlen veröffentlichen wir nicht. Aber unsere Kunden sind, wir haben mehrere hundert ONOs, irgendwie im unteren 100er Bereich, würde ich jetzt mal sagen. Und wir haben Hermes, DPD, UPS, GLS sind unsere Kunden von den großen Paketdienstleistern. Wir haben aber auch andere Kunden. Ne? Wir fahren, wir haben noch einen Logistik-as-a-Service-Zweig, mit dem fahren wir, wo wir auch die Zustellungen übernehmen. Und da fahren wir zum Beispiel für die Märkische Kiste oder irgendwie auch für Miwa. Ne? Da gibt es verschiedene Kunden, die auch andere Segmente haben. Wir haben aber auch Handwerker, die die UNO benutzen. Wir haben ja also verschiedene Arten von Gewerken, wo die UNO auch im Einsatz ist. Ne? Wir haben, oder was wir manchmal haben bei einigen Kunden, die das auf ihren Werksgeländen nutzen, um von einem Standort zum anderen zu fahren oder Dinge zu transportieren, das halt auch super Auszubildende können, also Menschen ohne Führerschein oder die das Alter noch nicht haben, dass sie halt, das ist ja auch mit Leasingfahrzeugen dann auch immer noch mal ein bisschen höher, dass sie dann auch damit fahren können. Ne?
Mhm. Wie viel, das werdet ihr veröffentlichen, wie viele Leute seid ihr inzwischen in Berlin?
Über 90. Unter 100.
Ihr habt gerade eine Produktionsstätte eröffnet in Berlin-Mitte. Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. Ja, wir sind alle an einem Standort. Das ist für uns das Tolle, dass wir tatsächlich es geschafft haben, eine Industriefläche innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings zu finden, an dem wir dann Produktion, Service, Engineering, technischer Einkauf, Marketing, Finanz und all People and Culture, wir alle zusammen hier sitzen und möglichst kurze Wege zueinander haben und hier gerade Produktionsmethoden ausprobieren können, Fahrzeuge zusammenbauen können, um die Prozesse so zu verbessern, dass wir die skalieren können. Und ja, und wir freuen uns ja, wir sind ja 97% unseres Fahrzeugs ist in Deutschland, also mit deutschen Lieferanten oder mit europäischen Lieferanten aus den Nachbarländern.
Oh wow, das ist beeindruckend. Der Komponenten, 97%. Das heißt, 3% kommen womöglich aus Asien. Oh wow, und das ist gering.
Das ist gering.
Also ich meine hoch.
Genau.
Der EU-Anteil ist recht hoch.
Genau, und wir sagen halt irgendwie, also bei Nachhaltigkeit, das ist bei uns tatsächlich auf allen Ebenen, wo wir das mitdenken wollen und wo wir das durchführen wollen und was uns auch wichtig ist. Also wir sind ein Berliner Standort, wir suchen unsere Lieferanten nach einem Zwiebelprinzip sozusagen, also wir gehen immer ringweise weiter. Was es gibt, finden es auch wichtig, irgendwie auch strukturschwache Regionen auch mit zu unterstützen, wo gegebenenfalls ein Lieferant sitzen kann. Wir haben unser Fahrzeug auch so aufgebaut, dass jede Komponente wechselbar ist, ne? Das, und wir keine Verklebungen haben und so weiter. Also der Aspekt im Engineering auch nachhaltig zu sein und mit einer Service-Infrastruktur.
Das ist bei euch ja auch eine finanzielle Frage, Inga. Also das ist natürlich das Tolle beim Leasing. Ihr seid verantwortlich dafür, dass es so lange wie möglich läuft. Das ist euer Interesse und nicht, dass es nach 2 Jahren kurz nach der Garantie kaputt geht, damit man sich was Neues kauft. Ja, aber das ist ja wirklich das Wirtschaftsmodell der Zukunft, hoffentlich, auf das wir alle zählen sollten. Mhm. Aber wenn ich jetzt eure Vision so richtig interpretiere, dann ist die UNO der erste Schritt in eurem doch größeren oder auf eurem UNO-Motion-Weg. Wohin möchtet ihr denn steuern?
Naja, wir haben die UNO wird jetzt erstmal mit dem Containerprinzip, wir haben da auch irgendwie noch ganz viele Ideen, was wir damit machen können, wird erstmal jetzt so bestehen. Ne? Wir haben aber eine Plattformstrategie, wo wir den Wechselcontainer haben und wo theoretisch ja auch andere Module raufgeschoben werden können. Ne? Wir haben auch
also das muss man vielleicht auch noch sagen, die werden da ganz einfach über eine Rampe rauf und runter geschoben, die Container. Und man könnte hinten auch alles Mögliche.
Man könnte hinten auch alle möglichen Dinge raufschieben, die unterschiedliche Funktionen haben. Wir haben sind der Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt. Wir haben verschiedene Tests auch gemacht von verschiedenen Dingen. Also beispielsweise im Recycling-Bereich. Wir hatten zu Weihnachten aber auch Unternehmen, die Tannenbäume transportiert haben. Die hatten dann so offene Module. Das sind aber Sachen, die wir jetzt nicht aktiv vertreiben. Wir konzentrieren uns gerade ganz stark nicht auf diese Modulentwicklung oder sondern darauf, unser Produkt so zu verbessern, dass wir da wirklich gut mit skalieren können und gerade allen Anfragen auch nachkommen können. das ist für uns das Wichtige. Und das Konzept, was wir noch irgendwie im Fokus haben, was wir natürlich spannend finden, ist das Konzept der Containerisierung. Also wie kann man eigentlich die Container, die wir jetzt haben, so in den Logistikprozess einbauen, dass quasi die in den Hubs oder in den Umschlagorten außerhalb der Städte gesortet werden und dann nur noch in die jeweiligen Stadtteile gebracht werden, entweder mit einem E-Transporter kumuliert oder so, um dann halt wirklich Strecken zu vermeiden. Also, dass nicht jeder Transporter in jeden Stadtteil fahren muss, sondern dass an einer anderen Stelle so gemappt wird. Und das ist von uns eher so ein größeres Bestreben, da Dinge auszuprobieren und zu gucken, wie könnte es funktionieren.
So viel mehr als ein E-Cargo-Rad XXL. Also wirklich. Ich sehe dann jetzt auch schon so eine kleine Eisdiele oder so einen Kaffeewagen rumfahren, Personen, Handwerker, vielleicht auch dann mal für eine Privatperson zum täglichen Verleih möglicherweise, wenn man so einen kleinen Umzug hat und mit dem E-Cargo-Rad tatsächlich vor die Haustür fahren kann und nicht, vielleicht passt nicht die Waschmaschine rein, aber dann doch viel. Super spannend. Wie lautet die nächste große Schlagzeile, die wir von euch hören werden?
Wir hatten doch gerade die riesige Startschlagzeile mit der eigenen Produktion.
Das ist ja jetzt war. Erst nicht mal ein Vorschau. Ja. Motion. Wie heißt die nächste? Inga, da kommt was.
Da wird ganz sicher was kommen. Darüber sprechen wir nicht. Das tut mir leid.
Dann lass uns in einem Jahr nochmal über die Schlagzeilen des vergangenen Jahres sprechen. Aber wie sieht deine persönliche Vision von Stadtmobilität aus in den nächsten 5 Jahren?
Meine persönliche Vision ist es, dass wir Modelle wie in Paris oder Barcelona sich irgendwie auch hier etablieren und wir mehr Begegnungsflächen für die Menschen schaffen. Ich glaube, das ist gesellschaftlich wichtig. Und ich glaube auch, dass man erst merkt, wie schön sowas sein kann, wenn man das mal erlebt hat. Ich war in diesem Sommer sehr viel unterwegs. Ich war in Brüssel, in Paris. Ich habe mir in Barcelona, Girona. Ich war auch in Nizza, habe mir die neuen Tunnel angeguckt für Fahrräder. Ich fand es total toll. Also auch die Schnellverbindungen, die es halt so geben kann. Und sehe da einfach auch wirklich viel Potenzial, Infrastruktur zu verändern. Und manchmal muss es dann anderen Leuten wehtun und man braucht mutige Entscheidungen dafür, um das dann auch Wirklichkeit machen zu lassen. Und ich denke, immer wenn wir halt weniger Verkehr hören würden und einander besser zuhören könnten, dann wäre doch auch viel erreicht.
Bin ich total bei dir. Sehr schön. Inga, vielen lieben Dank. Das war ein sehr inspirierendes Gespräch. Wie gesagt, in einem Jahr möchte ich ein paar Schlagzeilen hören. Ich schaue jetzt natürlich auch, was ich da an Onos da draußen sehe. Viel Erfolg auf jeden Fall euch mit der UNO und mit UNO Motion generell, dass ihr so viele Sprinter ersetzt wie nur möglich und eine tolle letzte Meile und vielleicht darüber hinaus Prozesskette aufbauen könnt. Vielen Dank natürlich auch an alle ZuhörerInnen. Feedback, Gäste, Wünsche wie immer an podcast@nimmsrad.de. Bis zum nächsten Mal und nehmt fleißig das Rad.
Danke für die Einladung. Tschüss.
Gerne.